Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo zusammen. Am Anfang möchte ich Ihnen und euch allen ein gutes neues Jahr wünschen. Ein glückliches, ein gesundheitlich, das ist, glaube ich, ganz wichtig, zufriedenstellendes neues Jahr und vor allen Dingen auch ein friedliches neues Jahr. Auf viele Dinge haben wir nicht unbedingt direkt Einfluss, aber wir können vielleicht versuchen, uns mit unserer Lebensart, Lebensweise, mit unseren Gewohnheiten ein bisschen so zu verhalten, dass dieses Jahr von uns ein klein wenig gesteuert besser wird, als es werden würde, wenn wir uns einfach gehen lassen. Ja, ich habe sehr, sehr, sehr viele Grüße bekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Und ich habe sehr viel Fragen und Themenvorschläge bekommen. Werde ich vielleicht gleich mal auf ein paar eingehen, die am häufigsten genannt wurden. Und eine Sache ist hoffentlich vielen Zuhörern aufgefallen. Ja, da war was nicht in Ordnung bei mir. Ich habe einen sehr, sehr schweren persönlichen Verlust hinnehmen müssen und bin auch noch nicht fertig damit. Aber es geht weiter, es muss weitergehen und wie eben schon angekündigt, ich gehe einfach mal auf ein paar Fragen ein. Ich habe es mal gezählt, es waren glaube ich 102 Themenvorschläge oder Themenwünsche. Die häufigsten habe ich herausgezogen. Wichtig wäre ja subjektiv von mir aus, aber ich möchte versuchen, das objektiv zu machen. Also erstmal der Jingle und dann die Fragen. Eine Frage, die treibt wohl viele um: Quantencomputer. Wann kommen die Quantencomputer? Was können wir dann? Wie schnell sind Quantencomputer? Und so weiter. Die ist natürlich nicht so einfach zu beantworten, diese Frage. Und ich werde sie jetzt und hier auch nicht beantworten, weil ich es einfach nicht kann. Ich habe mich intensiv mit dieser Thematik befasst. Und ich habe auf meinem Plan stehen, dass ich ein Video machen werde über Quantencomputer. Gut, ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen und mit dem Quantencomputer spielen, wäre auch so einfach gar nicht möglich, aber ich möchte erklären, was ist denn ein Quantencomputer, woraus besteht der, was ist der Unterschied zu einem normalen Computer, wieso kann der so extrem viel schneller sein, wenn er entsprechend eingesetzt wird. Ich habe, glaube ich, 2-3 Modelle gefunden, anhand derer ich das auch visualisieren kann. Deswegen will ich hier nicht näher darauf eingehen. Wir müssen alle Sinne, also Hören und Sehen, benutzen, um erahnen zu können, was hinter diesem Quantencomputer steckt. Wenn sich jemand dieses Thema ansehen will, möchte er doch schon mal so ein bisschen auf Verschränkungen achten. Es gibt ja viele Berichte, vor allen Dingen aus Wien, von den Universitäten und aus Dänemark auch, die sich mit Verschränkung befassen. Und Verschränkung ist wichtige Voraussetzung, dass wir überhaupt Quantencomputer bauen können, um es mal profan auszudrücken. Okay, also da kommt was. Rein verbal kann man das fast nicht erklären, aber ein bisschen Video dazu sollte es klappen. Dann ein Thema. Wird immer wieder gefragt, UFOs, gibt es die? Außerirdische, gibt es die? Hatten wir schon Kontakt oder werden wir Kontakt zu Außerirdischen haben? Auch das sind Fragen, die kann man nicht so einfach mal beantworten. Aber diese UFOs, diese unbekannten Flugobjekte, natürlich gibt es die. Es gibt ja Flugobjekte, von denen wir nicht wissen, was es ist. Also die sind ja unbekannt. Gemeint sind wahrscheinlich außerirdische Flugobjekte, also Flugobjekte, die in unserem Erkennungsbereich sich aufhalten, von denen wir annehmen müssen, aufgrund ihrer Eigenschaften und wie sie sich mit unserer Physik auseinandersetzen, also blitzschnelle Richtungsänderungen, Beschleunigung bis was weiß ich wohin, Auftauchen, Verschwinden und so weiter. Und das alles ohne sichtbaren Antrieb. Da müssten wir annehmen, das sei sicherlich eine Technologie, über die wir hier auf der Erde noch nicht verfügen. Vielleicht zum Glück. Ja, und Außerirdische, ja, wenn es solche Flugobjekte gibt, dann wird es wahrscheinlich auch Außerirdische geben, ist ja wohl ganz klar. Wer soll sie sonst gebaut haben? Die haben sich ja nicht selbst gebaut. Es sei denn, es sind Außerirdische, die selbst fliegen können. Dann aber, naja. Ja, und Kontakte, ich kenne das mal ganz ehrlich, nicht böse sein, aber wenn irgendwelche Intelligenzen oder zu dem, was wir als intelligent betrachten, vergleichbare Wesen, um es mal allgemein zu sagen, tatsächlich in der Lage sind, sich interstellar zu bewegen, also über Lichtjahre hinweg zu uns zu kommen, dann haben die eine Technologie, und die das macht, und das die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die viel Wissen haben, viel Forschung haben, viel Erkenntnisse haben. Und Wissen und Erkenntnis und alles, was da drum herum ist, also auch Verantwortung, die da sein muss, sonst hätten sie sich längst selbst vernichtet, so wie wir das immer wieder versuchen auf dieser Erde. Das heißt mit anderen Worten, dass die eine ganze Menge Verstand haben. Und das heißt für mich mit anderen Worten, wenn die so viel Verstand haben, warum sollten die dann mit uns in Kontakt treten? Kann man vertiefen, dieses Thema. Da kann man sicherlich hinterleuchten und hinterfragen. Um es konkret zu beantworten, ja, Flugobjekte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Menschen gebaut wurden, sind bei uns in unserem Erkennungsbereich auf und um die Erde herum gesichtet worden. Ja, es werden Informationen nach wie vor zurückgehalten. Ja, es gibt Informationen, die sehr sicher zu sein scheinen, dass man Erkenntnisse darüber hat, die nicht der Allgemeinheit verfügbar gemacht werden. Ja, und klar, wenn so Büchsen hier rumfliegen, dann gibt es welche, ob die da drin sitzen oder die ferngesteuert sind oder autark Sonden sind, so wie wir welche auf dem Mars senden, was auch immer, ist vollkommen wurscht, aber natürlich muss es dann auch Außerirdische geben. Das steht für mich ganz außer Zweifel. Und Kontakt, habe ich schon gesagt. Also hofft nicht darauf, dass irgendjemand kommt. Wir gehen ja auch nicht hin und versuchen mit Regenwürmern oder mit Ameisen oder sonst was zu kommunizieren und sagen, guck mal hier, ich habe einen neuen Quadrocopter, der kann hier drüber fliegen und der bleibt in der Luft stehen und du kannst von unten gucken. Wahrscheinlich ist der Abstand zwischen deren Verstand, deren Entwicklung, nicht nur Verstandsentwicklung, viel größer als unserer zu unseren Ameisen. Ja, dann kommen wir zum nächsten, noch viel schwierigere Frage. Und da bin ich absolut kein Fachmann da drin. Aber es wurde so oft gefragt, gibt es Gott? Ich soll doch mal erklären, wie ich das sehe und ob es Gott gibt. Also, wenn ich mir diese Welt ansehe, wie bestialisch diese Welt ist, wie sie auch schon immer war. Die Menschen haben ja schon immer gemordet, gefoltert, vergewaltigt, brutalste Art und Weise gegenüber Mitmenschen und Mitgeschöpfen zur Anwendung gebracht. Und wenn ich jetzt sehe, wie dieser Schlechter aus Russland in der Ukraine Menschen einfach tötet, die nichts getan haben, überhaupt nichts getan haben, die nie etwas hätten tun wollen oder können, wie alte Menschen, wie Kinder, wie Frauen bestialisch umgebracht werden, verstümmelt werden. Wenn das ein Gott duldet, kann es nicht mein Gott sein. Aber ich muss natürlich auch fragen, auf die Frage, gibt es Gott, welchen denn? Um die Frage zu beantworten, muss man zuerst mal aussortieren und fragen, welchen hättest du denn gern, worüber wir nachdenken sollen. Also es ist sehr schwer. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und wenn jemand in sich selbst der Meinung und der Überzeugung ist, dass die Verbrechen, die durch und in der Kirche in den letzten Jahrhunderten und auch noch in diesem Jahrhundert begangen worden sind, von Gott geduldet worden, und dass das so in Ordnung ist, dass das einem großen Plan entspricht, dann muss er wird daran glauben, dann muss er das leben. Ich vermag es nicht. Nicht in dem geringsten Fall, dass irgendeinem Kind zum Beispiel an Schaden zugefügt worden ist. Kann ich nicht. Eine Frage, die auch sehr häufig gekommen ist, kommt der Krieg nach Deutschland? Gemeint ist hier in der Hauptsache Ukraine. Ja, wenn ich Wahrsager wäre, könnte ich es wissen. Aber lass mal vernünftig und logisch darüber nachdenken. Das hängt mit vielen, vielen, vielen Faktoren zusammen. Putin hat die Situation komplett größenwahnsinnig verkehrt eingeschätzt. Er hat seine eigene Armee, die ja, wie sich herausgestellt hat, eine Schrottarmee ist, schlecht ausgebildet, schlechter Zustand, schlecht bezahlt, schlechte Ausrüstung, schlechte Taktik, schlechte Führungsoffiziere. Die hat er verheizt bis zum geht nicht mehr, hat noch neue Rekruten geholt, die noch weniger konnten, und die wurden dahin geschickt, wo sie am ersten erschossen wurden, und die anderen, die ein bisschen mehr Erfahrung hatten, blieben weiter zurück. Die wurden geschont, die brauchte man noch. Das ist alles irgendwo, ja, kommt ja nach Deutschland. Ich möchte mal sagen, nein. Ich kann nicht ausschließen, dass es noch zu einer Eskalation kommt, wie auch immer. Denn dass Putin nicht normal ist, das sieht man ja. Ein normaler Mensch kann und würde so nicht handeln. Und wenn er sich dann als Verlierer in die Ecke gedrängt fühlt, wenn er keine andere Möglichkeit mehr hätte, wenn es ihm gar an den Kragen ginge, wenn Macht- und Ränkespiele im Kreml massiv würden, wenn er sich von außen bedroht fühlen würde, wenn vielleicht die Ukraine ausgerüstet würde mit Waffen, mit denen sie selbst Russland angreifen könnte, also aus ihrem eigenen rechtmäßigen Territorium heraus angreifen oder sogar nach Russland eindringen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Putin sagt, es ist mir egal, wenn ich untergehe, dann soll die Welt mit untergehen, und dass er dann Atomwaffen einsetzt. Ob das dann wirklich auch so durchgeführt würde, denn er hat ja keinen Knopf bei sich, wo er draufdrückt und alles geht los, ist noch die andere Frage. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für nicht sehr hoch. Es liegt auch daran, dass unsere so oft gescholtene, zögerliche Regierung, zögerlich könnte man natürlich auch sagen, nachdenkliche, verantwortungsvolle Regierung, denn wir können nicht alles nur immer schlecht reden, dass die eben nicht diese Waffen zur Verfügung stellt, dass es zu diesem Zustand kommt. Sondern dass man immer nur so viel tut, dass man sagt, okay, wir helfen denen, wir müssen denen helfen, wir haben eine moralische Verpflichtung dafür, aber die kriegen eben keine Raketen, mit denen sie von Kiew aus direkt den Kreml angreifen könnten. Und das ganze komplexe, unglaublich schwierige Gemenge kann man nicht einfach so mit ein paar Worten erklären. Es ist richtig, dass wir nicht unsere modernsten Waffen und besten Waffen vollständig zur Ukraine überstellen. Die anderen Länder machen es auch nicht. Hier wird oft ein sehr verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit dargestellt. Ein Bild, welches so aussieht, als die wollen das nicht, die können das nicht. Da gibt es so viele Schwätzer, die sich irgendwie profilieren wollen. Wenn die Verantwortung hätten, die würden es wahrscheinlich schlechter machen als unsere heutige Regierung. Dass die Regierung das nicht richtig macht, das ist ganz klar. Aber ist doch alles Neuland. Guck doch mal, in welche Scheiße ist diese Regierung reingestürzt worden. Ich sag mir immer, hätten die das vorher gewusst, hätten sie sich wirklich zur Wahl gestellt? Vielleicht der eine oder andere nicht. Guck dir mal Habeck an. Noch vor einem Jahr kam mir Habeck manchmal vor wie so ein Lausbube, wie so ein frischer Junge, der Spaß hat und was machen will, was erreichen will. So, und heute, der ist derart gealtert, der hat solche Probleme, die er lösen muss, und der wird ja nur beschimpft. Jemand, der an der Spitze steht, der hat nur Kritik von außen zu erwarten. Hat ihn schon mal jemand an die Hand genommen, hat gesagt, du Junge, das hast du gut gemacht? Oder guck dir mal unsere Außenministerin an. Das war vor der Wahl ein kleines Mädchen, die manchmal ein bisschen rebellisch war, die wollte was, die hatte Ideen, die hatte Ideale. Und heute ist sie mehr als ins kalte Wasser geworfen, die ist eingefroren, obwohl sie sich noch bewegt, weil sie steckt in einer Situation, sie muss sich mit allen vertragen, sonst haben wir dann vielleicht noch mehr Krisenherde auf der Welt, muss versuchen, mit allen so gut auszukommen, dass wir von denen die Sachen, die wir brauchen, bekommen oder dass die von uns kaufen, und muss trotzdem einen Balanceakt hinlegen, der wirklich kaum vorher zu planen ist. Und der Bundeskanzler, na gut, der Junge, das ist nun mal so eine trockene norddeutsche Type. Das hat eine Zeit gedauert, bis der aufgetaut ist, aber er kommuniziert mittlerweile. Es wird ihm so viel Mist nachgesagt, aber er redet, er macht, er tut. Und nur, weil er viele Dinge wohl überlegt, ihm zu unterstellen, dass er nichts tut und was, gut, die Opposition, na gut, es ist die Opposition, aber für mich hat sie jeden Anspruch auf Seriosität verloren. Egal, was von der Regierungsseite gesagt wird, es wird immer alles schlecht geredet. Es wird immer so getan, als würde die Regierung alles nur schlecht machen. Und die meiste Scheiße, in der wir heute stecken, ist von dieser Opposition, von den meisten aus dieser Opposition verantwortet worden. 16 Jahre lang haben sie unsere Bundesbahn versaubeutelt als Eigentümer und haben so viel Geld rausgezogen, dass der Kram heute nicht mehr richtig funktioniert. Guckt euch unsere Straßen an, guckt euch unsere Brücken an, die gesamte Infrastruktur. Es ist doch alles kaputt gespart worden. Wo ist das Geld hingekommen? Naja, das kann sich jeder selbst sehr schnell zusammen recherchieren. All diese Dinge und die Bundeswehr, die ist doch auch kaputt gespart worden. Das ist doch schon vor 10, 15 Jahren so gewesen, dass da nur gejammert wurde, aber nicht auf hohem Ross, sondern aus Not und aus Sorge, weil die Bundeswehr sich nicht mehr wehren konnte. So, und die reißen heute das Maul so weit auf, dass man die Hämorrhoiden sehen kann. Ich kann das nicht gutheißen, anstatt hier in einer solchen Situation mitzuziehen. Und wenn wir uns überlegen, was ist denn passiert? Kein Öl mehr aus Russland. Gut, das wollten wir, ist okay. Aber wir brauchen uns keine Sorge zu machen. Es läuft weiter. Kein Gas mehr aus Russland. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Es läuft weiter. Wann hat schon jemals eine Regierung in dieser unglaublichen Geschwindigkeit Verträge gemacht und neue Quellen erschlossen und neue Infrastruktur aufgebaut wie diese? Also ich möchte nicht in den Himmel heben. Die machen bestimmt viel Scheiße. Aber lass doch mal die Kirche im Dorf. Es ist doch wirklich alles gut. Uns geht's doch gut. Wir haben doch keinen Krieg. Wir haben doch zu essen. Gut, es gibt immer welche, die abgehangen sind, die am Ende sind. Die gab's auch vorher. Die gab's auch schon unter der schwarzen Regierung. Und da muss was getan werden. Aber es wird getan. Nur die Aufgabenvielfalt ist nahezu unüberschaubar. Und das zu koordinieren, ich kenne keinen, der das fehlerfrei machen könnte. Und wenn man solche Irrsinnsaufgaben vor den Kopf geknallt kriegt und lösen muss und lösen soll, in allerkürzester Zeit, macht man Fehler, macht jeder von uns. Und das sind dann nicht Fehler, die aus Leichtfertigkeit passieren, sondern einfach, weil man nicht die Zeit hatte, gründlich genug nachzudenken, zu recherchieren, abzuwägen. Und hätte man das getan, dann wäre der Vorwurf wieder da, ihr macht ja nichts, ihr seid ja zu langsam. Also bitte lasst die Kirche im Dorf. Wir leben in einem sicheren, in einem guten, in einem wohlgeführten, wohlgedachten Land. Wir haben verdammt viel zu tun, um dann ein super gutes Land daraus zu machen. Das ist schon wahr. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die fetten Zeiten vorbei sind. Putin ist der Einzige, der Schuld daran hat, dass wir für Energie mehr bezahlen müssen, dass wir für andere Dinge mehr bezahlen müssen, dass wir nicht mehr so viel bekommen, dass das politische Klima weltweit so versaut ist. Und unsere Regierung hat verdammt viel Geld geliehen, aus der Zukunft von unseren Kindern. Und wir müssen jetzt einfach wirklich die Ärmel hochkrempeln und sagen, das bringen wir wieder in Ordnung, das geben wir wieder zurück. Wenn wir so weit sind, dass unsere Kinder an der Regierung sind, dann sollen die nicht mehr darunter leiden. Im Gegenteil, die sollen dann auch eine gute Jugend gehabt haben, eine gute Ausbildung und gut leben können. Und das schaffen wir auch. Das ist überhaupt keine Frage, ist überhaupt kein Thema. Nur dieses laufende Schlechtreden, egal wer was macht, es wird immer alles schlecht geredet. Das kotzt mich in Deutschland so an. Das muss ich ehrlich sagen. Guck nach Frankreich, was haben wir da für Krawall und Rabatz und was weiß ich nicht alles. Ist doch bei uns was ganz anderes. Gut, bei uns gibt es auch Proteste. Ja, und da haben wir natürlich auch gleich wieder, von Kritik geht es schnell in Verschwörung, in Lüge und so weiter, in die Politik. Dass natürlich Trittbrettfahrer die jetzt veränderte Situation und die wirtschaftlich nicht mehr so ganz blühende Situation in Deutschland nutzen, um ihre eigenen Pfründe zu sichern, um im Trüben zu fischen, um Menschen, die sich nicht informieren, um Menschen, die nicht den Überblick haben und vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, sich den zu verschaffen und nicht die Zeit haben oder andere Sorgen haben, um die einzufangen mit irgendwelchen Versprechen. Ja, diese Rattenfänger hatten wir ja schon immer. Die gab es schon immer, nur jetzt wird es gefährlich. Und wenn ich sehe, was hier passiert mit diesem Reichsbürgerscheiß, das hatten wir ja auch schon immer. Die sind ja nicht neu gewachsen, die sind ja schon 50, 70 Jahre bei uns hier tätig. Aber die haben jetzt diese Lücken genutzt und haben die Dummen gefangen, um es mal ganz klar zu sagen. Wer sich von denen hat einfangen lassen, ist nun bestimmt nicht der Schlaueste. Ja, und dann müssen wir über die Wahrheit sprechen. Die Leute fragen mich, wen kann ich denn noch trauen? Wer sagt mir denn die Wahrheit? Das weiß ich selbst nicht. Ich weiß nicht, wer mir die Wahrheit sagt. Ich weiß nicht, wer lügt. Aber wir können ja mal so ein bisschen einen Überblick machen. Ich habe über die Glaubwürdigkeit unserer Presse zum Beispiel oft genug gesprochen. Wir müssen wissen, die Presse besteht aus Tausenden von Menschen, die tagtäglich Informationen recherchieren, zu Papier bringen, in Wort und Ton bringen, ins Bild bringen. So, die müssen leben. Die machen auch schon mal einen Schnellschuss. Die meisten arbeiten verantwortlich, aber da wird auch schon mal schnell was geschrieben, auch abgeschrieben oder sonst was. Etwas nicht durchrecherchiert. Und dann kommt es zu irgendwelchen Fehlern. Aber wir haben ja zum Glück Pressefreiheit und wir haben zum Glück unendlich viele Informationsquellen, die uns zur Verfügung stehen. Ja, es gibt da so Sachen wie Warnschilder zum Beispiel. NewsGuard hat sowas versucht für gefälschte Nachrichten. Denn es gibt auch ganz viele gefälschte Nachrichten, die gezielt gefälscht worden sind mit Geld aus Russland. Man versucht ja hier unsere Republik zu destabilisieren, unsere Gesellschaft auseinanderzutreiben. Und wer diesen Rattenfängern auf den Leim geht, der tut mir wirklich leid. Wir haben andere Möglichkeiten. Aber wollen wir doch mal sagen, wem sollen wir glauben? Es gibt da beim Bayerischen Rundfunk eine Geschichte, die haben dann Faktencheck gemacht und da kommt dabei heraus, dass zum Beispiel epochtimes.de, die deutsche Ausgabe der Epoch, die ist gegründet worden von konservativen, antikommunistischen US-Amerikanern mit chinesischen Wurzeln. Und die ist im Ranking der Unglaubwürdigkeit auf Rang 1. Vergangenes Jahr war sie, glaube ich, schon auf 2. Die haben sich also noch gesteigert. Die haben also mehrfach, und ich möchte fast sagen bewusst, falsche Behauptungen veröffentlicht, auch über diese Covid-Geschichte. Da möchte ich aber nicht mehr drüber sprechen. Wer immer noch glaubt, dass Covid, dass es das nicht gibt oder dass das künstlich in die Welt gesetzt worden ist, gut, das kann man immer noch nicht ausschließen. Aber dass unsere Regierung das wollen, der hat wirklich einen an der Klatsche. Dann RT, dieser russische Sender, der bei YouTube rausgeflogen ist und in vielen anderen Plattformen auch, der hat aber durch viele, viele Hintertüren bedient er immer noch seine Klientel und dieses RT, also Russian Today, die lügen und betrügen und haben Halb- und Falschinformationen und versuchen Einfluss zu nehmen und uns, um es positiv zu sagen, zu verwirren. In Deutschland haben wir einen eigentlich konservativen Blog, achgut.com. Das ist ebenfalls ein solcher Mist, der da verbreitet wird. Lest euch doch einfach nur mal achgut.com ein paar Sachen durch. Da kräuseln sich mir tatsächlich die Fußnägel, wenn ich das lese, was da steht. Es wird so getan, als sei man der wirklich der Weisheit so nahe wie kaum ein anderer, aber Migration und Klimawandel und falsche Darstellungen sind hier an der Tagesordnung. Report 24.news gehört auch zu denen, die unglaubwürdig sind. Das ist in Österreich so. Viele Grüße übrigens an die österreichischen Freunde, die sich auch immer wieder bemerkbar machen. Journalistenwatch hört sich erstmal so an, als wäre hier eine Institution, die über die Journalisten wacht. Das ist Quatsch. Die fahren ihren eigenen Weg. Die haben hier, sind der Meinung, eine Möglichkeit gefunden zu haben, indem man Journalismus schlecht macht und so tut, als müsste man es besser und würde irgendwelche Sachen aufdecken, die gar nicht da sind. Also Vorsicht vor denen. Dann gibt es noch in Österreich dieses Unzensiert AT. Das ist auch so ein rechtsgerichteter Nachrichtendienst, der mehr oder weniger offen agiert. Wochenblick AT, ebenfalls, haben wir da genauso. Contra24.online, ebenso aus der rechten Ecke, bei uns in Deutschland. Oder was oft genannt wird, warum auch immer, Rubicon.news. Hier wird über deutsche Politik berichtet und dabei werden Behauptungen aufgestellt, die eigentlich, so wie ich das erkennen kann, direkt aus russischer Feder stammen. Und es gibt pl-news.net. Das ist auch so ein Ding, das sollte man, also das braucht man eigentlich gar nicht lesen. Informativ ist da gar nichts drin, das ist nur Verschwörungstheorie. Es sind nur irgendwelche Mythen, es sind Islamfeindlichkeit der Sachen da drin. Das hat eigentlich nichts in einem Land wie in Deutschland bei uns zu tun. Glaube, jeder soll glauben, was er will. Ob Islam oder Hindu oder jüdisch oder katholisch oder ich meine, es ist alles okay. Dass der Glaube weiter von der Politik entfernt werden muss, dass das mehr im privaten Bereich sein muss, aber dass jeder das Recht hat, seinen Glauben auszuüben, ohne dass er dabei natürlich übergriffig wird und andere in irgendeiner Art und Weise unterdrückt oder angreift. Das ist ganz klar. Aber sowas hat nichts bei uns zu tun. Mir ist es wurscht, wer ein Kopftuch trägt oder ein Turban trägt oder ein Schnurrbart hat oder einen türkischen Namen hat oder einen griechischen. Das ist doch vollkommen egal. Das ist doch vollkommen wurscht. Es kommt doch auf den Menschen an, der da drin steckt. Und ich habe mit so vielen Menschen in so vielen Nationalitäten gesprochen und bin in so vielen Ländern gewesen. Ich habe nirgends gefunden, dass die Menschen dort schlechter sind als bei uns. Im Gegenteil, Entschuldigung, liebe Deutsche, es gibt Länder, da bin ich fast lieber als hier, aber ich bin ja hier angebunden und mittlerweile auch zu alt. Wenn man mal mehr als ein Dreivierteljahrhundert auf dem Puckel hat, dann wandert man nicht mehr so schnell aus. Dann sind die Wurzeln einfach zu stark. Ja, das waren die wichtigsten Fragen, mal kurz angerissen nur. Und ich hoffe und wünsche mir, lest nicht nur eine Publikation, seht nicht nur eine Sendung im Fernsehen an. Guckt euch nicht die ganzen, ach, das heißt heute Comedian, diese Quatschköpfe, früher waren es die Hofnarren und diesen ganzen Kram an. Es gibt auch gute, die arbeiten, sind meist daran zu erkennen, dass sie wenig unter der Gürtellinie arbeiten, sondern mit Wortwitz und vielleicht auch mit Geist geistigen, nicht mit geistlichen Spielchen, die man da macht. Aber da kann man schon mal reingucken, auch zur Entspannung. Aber schaut euch Nachrichten an. Schaut euch im Internet bitte auch die Nachrichtenseiten von anderen Staaten an. Egal, ob es im Norden, im Westen, im Süden, auch im Osten ist. Und wenn man es nicht lesen kann, wir haben Übersetzer im Internet, die uns das radebrechend immer noch übersetzen und dass wir zumindest den Inhalt verstehen. Schaut euch an, wie Europa auf Deutschland sieht und vergleicht das mit dem, was wir in Deutschland haben. Macht euch euer Bild, bildet euch eure eigene Meinung, bitte nicht mit Bild. Denn da braucht ihr nicht zu denken, da braucht ihr nur zu konsumieren. Das wäre mein Wunsch für dieses Jahr, dass wir mehr Informationen sammeln, mehr verarbeiten, mehr beurteilen und dann finden wir nicht die Wahrheit, sondern einen Wahrheitsbereich, mit dem wir alle gut leben. So, jetzt haben wir wieder die Situation, viele werden sich freuen, die haben mir das ja geschrieben, wenn wir mal über den Tellerrand hinaus gucken, dass ihnen das gefällt, aber einige fangen jetzt wieder an zu jammern, was hat das mit Computer zu tun, was hat das mit Technik zu tun? Alles hat damit zu tun. Viele Probleme hätten wir nicht, wenn wir die Technik nicht hätten. Außerdem Themen mache ich und der Computerclub selbst, der WDR Computerclub, hat von Anfang an solche Themen behandelt, weil es alles irgendwo zusammenhängt. Wir haben sogar Lebertransplantationen gemacht und Forschungsstationen für Pflanzenzucht besucht und sowas, ohne da einfach viel Technik zu haben. Also das juckt mich nicht. Meckert ist ja in Ordnung, wenn er es braucht, dann macht es so. Nachrichten. Eins der noch seriösesten Magazine im deutschen Fernsehen ist 70 Jahre alt geworden. Das ist die Tagesschau. Ich glaube, es war der am 25. Dezember 1952. Da wurde der Versuchsbetrieb, der 2 Jahre lief, beendet. Und dann hat man aus einem Hamburger Hochbunker angefangen zu senden. Da muss es so heiß gewesen sein, durch die Scheinwerfer, die Kameras waren damals noch so bescheiden, die brauchten unendlich viel Licht. So, und das war der Anfang. Also, wir beginnen, das waren die ersten Worte, die dann gesagt wurden, und am Abend vom 25. Dezember. Und Werner Pleister war derjenige, der vom damaligen NWDR, die waren ja noch zusammen, angefangen hat, Nachrichten zu sprechen. Es war dann eben erst eine Nachrichtensendung und die Auftaktsendung war knapp 1 Stunde übrigens, aber später war es dann weniger. So, und die hatten dann nur ein Team von 2-3 Leuten. Heute arbeiten 50 bis 100 Leute an so einer Tagesschau, muss man sich vorstellen. Und das ist schon eine Geschichte. Und wenn man sich die Bilder aus diesen alten Studios ansieht oder zum Beispiel auch aus der Weihnachtssendung damals, Kameras, Riesenklötze vorne mit Zoom, also hier mit Wechselobjektiven, die waren auf so wie so ein Drehteller drauf und wenn man zoomen wollte, dann hat man einfach gedreht und dann war ein anderes Objektiv mit einer anderen Brennweite davor. Riesenmikrofone und die Kameras auf Holzstativen, das ist schon eine Geschichte. Heute ist alles ziemlich, naja, automatisch, aber nicht verantwortungslos. Ich finde immer wieder, ich bin nicht mit allen einverstanden, aber ich finde immer wieder so sachlich seriöse Beiträge, wie sie in kaum einem anderen Sender sind. Ich meine, hier speziell die Tagesschau, nicht diese Frühmorgensendung da. Die finde ich abscheußlich, die kann ich mir überhaupt nicht angucken, wenn die da quer zur Kamera ihre blöden Späße machen, wenn sie Zeit verdatteln, weil sie noch nicht zum Nachrichtenzeitpunkt sich durchgelabert haben und wenn sie Zeiten überziehen, weil sie es nicht schaffen, innerhalb der Zeit ihren Text abzuarbeiten und dann sitzen sie zu viert oder fünft auf dem Sofa und labern irgendein dummes Zeug und lachen vor sich hin. Das ist keine Nachricht. Das ist irgendeine merkwürdige Art, eine neue Art von Versuch, die Fernsehzeit zu füllen, aber viel mehr ist es nicht. Die freien Sender, die sind in der Regel schlechter. Da gibt es seriöse Sendungen, muss man ganz klar sagen. Sachlich, fachlich, auch von wie die Sache rübergebracht wird, sehr seriös. Also die kann ich nur empfehlen. Wer nicht viel gucken will, guckt sich die Tagesschau an und liest dann zu den Informationen, die ihm dort gefallen oder die ihn interessieren, im Internet in mehreren anderen Quellen nach. Dann kommt er irgendwo in den Kernbereich dessen, was wir vielleicht als Wahrheit definieren könnten. Tja, ob diese Nachrichten von Menschen gemacht wurden, manche nicht mehr heute. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von ChatGPT. Das schreibt sich ChatGPT. Sucht mal danach im Internet. Das ist eine künstliche Intelligenz, die im Moment, wo es ziemlich das weit entwickeltste System ist, was wir haben. Es gibt noch andere Parallelen dazu. Aber dieses Teil ist auch mit Sprachaus- und Eingabe versehen. Es kann sogar Deutsch. Wir können auch schreiben. Er versteht uns auch. Und es kann erstaunlich viel. Wir können das System in unserer normalen Sprache befragen und bekommen eben solche Antworten. Nicht immer alle richtig, aber in der Regel schon. Und es kann noch viel, viel mehr. Man kann einen eben den Auftrag geben, schreib mal einen Artikel über den Computer Club 2. Und er sucht sich die Fakten im Internet zusammen und schreibt einen Artikel. Was dabei rauskommt, habe ich nicht probiert. Hätte ich machen können. Oder man kann sagen, male mir ein Bild, so und so, irgendwas, irgendeine Konstruktion, ein Haus oder ein futuristisches Haus, welches autark ist von externen Energiezufuhr. Oder ich kann sagen, entwickle mir eine Webseite, eine Homepage für mich persönlich. Hier mit Bild und dies und das und das und das ist mir wichtig. Und dann kommt der fertige Code raus. Also das ist eine Geschichte. Wer ein bisschen Zeit hat und Lust, schaut sich das an. Es ist kein großartiges Fachwissen dafür notwendig. Nur eine Mobilfunktelefonnummer. Man muss sich da anmelden und wenn man keine Mobilfunknummer hat, ist man gearscht, was die Leute sich denken. Aber ich habe ja schon oft gesagt, die ganze Welt versucht, mich dazu zu zwingen, dass ich mit einem Mobilfunktelefon immer durch die Gegend laufe. Ich habe auch eine Meinung dazu, warum. Also, dieser ChatGPT ist im Moment wahrscheinlich auch ein rotes Tuch für Google, denn die haben jetzt massiv Geld in ein Forschungsprojekt gepumpt. Die sind ja irgendwo eingeschlafen, genau wie Amazon mit seinen Quasselbüchsen, die sie da haben. Die sind ja irgendwo eingeschlafen. Da gibt's ja keine großartige Entwicklung weiter. Mal ein bisschen neue Hardware, dann verschlechtern sie bei diesen vorhandenen Geräten wieder die Spracherkennung oder ändern hier oder da irgendetwas. Auch da versucht man die Menschen zu zwingen, auf das Datelfon auszuweichen, weil es werden immer weniger Funktionen im Browser verfügbar. Man kann also viele Dinge nicht mehr im Browser erledigen, sondern ich muss schon mein kleines Dingsbums da nehmen, weil ja, die sind einfach irgendwie blöde. Naja, das, was eigentlich damit gewollt war, dass wir darüber einkaufen, hat nicht geklappt. Diese Buttons, die es da gab, diese Dash-Buttons, die man irgendwo an der Waschmaschine kleben sollte, die waren dann so programmiert, wenn das Waschpulver zu Ende ist, drücke ich auf Knopf auf Waschmaschine und Button bestellt dann im Internet. Ohne zu fragen, was, ohne zu fragen, ist der Preis in Ordnung? Und so, und das ist ja schnell wieder eingeschlafen. Die Leute haben gesagt, ich bin doch nicht blöd. Und dass man per Sprache bestellt, das ist auch nicht so geworden, wie sich das die Hersteller irgendwann gedacht haben. Das geht auch nicht. Also läuft dieses Ding tot. Statt dass man es jetzt weiterentwickelt und wirklich zu einem universellen Hilfsmittel im Haus, im Beruf, auf der Arbeit macht, nee, man hat es ein bisschen laufen lassen. Ja, und wie gesagt, Google sieht jetzt da die Fälle wegschwimmen und versucht jetzt massiv gegen diese AI-basierten Systeme anzustinken. Da werden wir eine ganze Menge erleben in den nächsten Jahren. Wie es weitergeht, ist im Moment noch vollkommen offen. Auf jeden Fall hat sich hier ein Forschungszweig verselbstständigt, der gegen die etablierten, mächtigen Datenkraken jetzt mit Leistungen anstinken kann, die den Großen noch nicht geläufig sind. Da hat dieser Obertrampel in Amerika den Begriff Fake News geprägt, was ja eigentlich gefälschte Nachrichten bedeutet. Und da kommen wir wieder auf den Anfang, auf Wahrheit zurück. Es geistert seit einiger Zeit Informationen durch das Netz, die befasst sich mit diesem sogenannten Durchbruch bei der Kernfusion. Und müssen wir auch mal drüber sprechen. Waren auch ein paar Fragen dabei, aber nur wenige. Kernfusion, was ist denn das? Nun, so wie die Sonne das macht, versuchen wir das in Reaktoren nachzumachen, in Fusionsreaktoren. Es gibt einige dieser Fusionsreaktoren auf der Erde. Damit wäre es dann möglich, eine CO2-freie Energieerzeugung oder Gewinnung, erzeugen kann man sie ja gar nicht, also Gewinnung zu benutzen, die alle unsere Energiesorgen von jetzt auf gleich zunichte machen würde, wenn es das gäbe. Im Unterschied zu der Kernspaltung haben wir hier keine schädliche Strahlung zu erwarten. Es fällt auch kein radioaktiver Müll an, wie im Kernkraftwerk. Und es ist auch nur ganz wenig Brennstoff notwendig. 1 Gramm Wasserstoff, welches notwendig ist für diese Kernfusion, kann so viel Energie liefern wie mehr als 10 Tonnen Kohle. 1 Gramm. Mehr als 10 Tonnen. Man muss sich das Verhältnis vorstellen. Und es kommt kein Müll raus, kein Rauch, kein Staub, kein Ruß, kein CO2, kein nix. Schon seit, ich glaube, 70 Jahren versuchen die Forscher sich an der Kernfusion. Und es ist bisher noch nicht so wirklich gelungen. Problem ist, wir brauchen sehr hohe Temperaturen, haben kein Material, wo wir einen Behälter bauen können, dass das da drin passieren kann, und müssten quasi in extrem starken Magnetfeldern dieses Plasma einschließen und es dann mit gezieltem Beschuss durch Laser zur Reaktion bringen, zur Fusion bringen. Die Fusionsreaktoren der Anlage, über die wir hier sprechen, die haben 2,5 Megajoule Energieabgabe gehabt. Das entspricht etwa 120% der 2,1 Megajoule, die man reingepumpt hat. Heißt, ich muss also mit extrem starken Lasern da reinschießen in diese magnetische Blase. Und wenn es zur Kernfusion kommt, dann entsteht diese unglaubliche Energie. Jetzt haben wir da einen Überschuss von 2,5 zu entnommen zu 2,1 raus, sind etwa 20% mehr. Stimmt das? Ja, stimmt. Glück gehabt. Ja, nicht ganz. Und das Labor in Kalifornien, die haben also bestätigt, dass sie das mehrfach versucht haben und sind immer auf die gleichen Ergebnisse gekommen. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja jetzt toll, Mensch, ist ja egal, wie viel du reinpumpst, wenn du mehr rauskriegst, ist doch gut. Ja, so ist es aber nicht. Denn es gibt ja auch noch eine Infrastruktur. Es ist ja nicht nur die Energie, die wir reinschießen per Laser, sondern wir müssen ja auch noch alles, was drumherum ist, auch noch mit Energie versorgen. So, und wenn man jetzt das alles zusammenrechnet, die ganzen Maschinen, die ganzen Generatoren, die ganzen, alles, was da läuft, dann kommen wir zu einer negativen Bilanz. Das heißt also, der Gewinn, der im Moment scheinbar da ist, wird aber durch die Infrastruktur aufgefressen, so dass wir also immer noch mehr Energie in das Gesamtsystem hineinstecken müssen, als wir herausbekommen. Jetzt soll das die Leistung derer, die das entwickelt haben, nicht schmälern, sondern einfach nur, man ist bei dieser Forschung auf einem guten Weg. Man wird irgendwann sicherlich auch mehr Energie aus dem System herausbekommen, als man hineinstecken muss. Und dann dauert es aber noch Jahre, Jahrzehnte, bis man das umsetzen kann, so dass wir irgendwo Fusionskraftwerke bauen und die, da tun wir dann ein bisschen Wasser rein oder sowas und dann machen die unseren Strom da draus. Das ist ja letztendlich so das Endziel. Nur, das wird nicht dieses Jahr passieren, das wird nicht dieses Jahrzehnt passieren, das wird auch nicht nächstes Jahrzehnt passieren. Es ist eine Entwicklung. Und alle, die jetzt schreien hier und Kernfusion und so weiter, haben nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Es geht die Erzählung um, dass bereits 1984 Matti Makkonen, der hat damals bei der Finnischen Post an der GSM-Entwicklung gearbeitet, seinen internationalen Kollegen bei einer Konferenz in Kopenhagen eine Idee vermittelt hat, wie man SMS, Short Message System, entwickeln kann und dann Nachrichten mit diesem System übertragen kann. Angeblich haben sie das beim Pizzaessen gemacht. Ein Jahr später war es das SMS schon Teil des GSM-Standards. Und bis Anfang, ich glaube 89 war es, da entstand bei denen, die an dieser Entwicklung des GSM-Standards beteiligt waren, das waren eigentlich die Postverwaltung, es war ja damals alles noch staatlich, die erste Version von SMS. So, damals gab es also Postkarten, die wurden mit reitenden Boten durch die Welt getragen. Es gab Telegramme, da musste man zum Postamt gehen und konnte dann ein paar Worte auf dem Beamten sagen. Und der hat es dann irgendwo eingetippt und dann auf irgendeinen Zettel geklebt und dann, was weiß ich, viel weggeschickt. Und das war schweineteuer. Also, und da entstand die Idee, also Telegramm und Postkarten passt nicht viel drauf, also machen wir hier auch eine Länge von 160 Zeichen, weil auf den meisten Postkarten eben auch nicht mehr drauf gestanden hat. Ob sie das wirklich ausgemessen haben, weiß ich nicht. So, am Anfang war die Geräte, die Mobiltelefone nicht SMS-fähig, aber dann ab Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, da ging es dann los, ich glaube 92, 93 habe ich das erste Telefon gehabt, mit dem man SMS verschicken konnte. Die auf dem freien Markt waren die, glaube ich, dann erst 94 verfügbar. Am 3. Dezember 1992 hat Neil Pupworth von der IT-Firma SEMA, sagt heute keinem mehr irgendetwas, die erste Test-SMS verschickt über das britische Vodafone-Netz. So, und der hatte so ein Mordstrümmerteil, das Orbitel TPU 901, guckt mal nach, gibt bestimmt noch Bilder im Internet davon. Er musste das dann über seinen Computer machen, weil es mit dem Telefon nicht funktioniert hat. Aber anzeigen konnte er das mit seinem Jarvis. Jarvis war ein Telefon, das war so groß wie so ein Aktenkoffer. Und da stand dann drin Merry Christmas. Also es waren holprige Starts, aber mittlerweile ist eben diese SMS ja fast schon am Aussterben, möchte ich mal sagen. Aber so richtig in die Breite kam die SMS, glaube ich, dann mit Nokia. Das 2110 war das Telefon, das kam wohl zeitgleich mit dem Siemens S3. Da war das Standard, da wurde es auch beworben in den Prospekten und Unterlagen. Und da hat man es dann ein bisschen in die Breite getragen. Es war schon mühselig, auf diesen alten Tastaturen da irgendetwas einzugeben. Man hat also eine Abkürzung benutzt und hat dann im Grunde genommen versucht, so kurz wie möglich etwas zu übertragen, damit es einmal in die 160 Zeichen passt, zum anderen aber auch nicht so endlos lange dauerte, denn man hat zum Schreiben die mehrfache Zeit gebraucht, die dann der Empfänger zum Lesen brauchte. Später kam dann die T9 Texterkennung, ist heute gang und gäbe, wo man dann quasi Anfangstexte eingegeben hat und das System hat Vorschläge gemacht, hat die ergänzt und die konnte man dann bestätigen. Ich wollte nur mal sagen, also SMS gehörte nicht von Anfang an mit zu der GSM-Geschichte, sondern das ist erst später dazugekommen und die erste Nachricht, die wurde am 3. Dezember 1992 übertragen. Aber es war nicht die erste Nachricht, die dann auch der Start für die Öffentlichkeit war, denn das haben dann die Netzbetreiber erstmal untereinander für sich benutzt. Ja, so schnell geht die Zeit. Jetzt sind wir 30 Jahre später und jetzt können wir davon ausgehen, dass SMS irgendwann keine entscheidende Rolle mehr spielt, außer zum Geld zu verdienen. Und das finde ich schon erschreckend, dass man bei Informationen, die da übertragen werden, die wirklich quasi nichts kosten, doch noch bei einigen Anbietern kräftig zulangt. Ist eine Frechheit. So, am Schluss möchte ich all denen danken, die uns im vergangenen Jahr die Treue gehalten haben. Ich möchte mich bei denen bedanken, die gespendet haben, regelmäßig oder auch sporadisch oder auch einmalig. Sie helfen, dass wir weiter arbeiten können, ehrlich sagen können, was wir von Produkten halten, auch im Video zum Beispiel, ohne auf irgendeinen wohlwollenden Anbieter zu hoffen, der uns die Dinge schenkt, damit wir sie vorstellen oder kaputt machen können. Das ist nicht CC2. Wir wollen weiter unabhängig bleiben. Und das tun wir auch. Ja, ich bedanke mich bei meinen Mithelfern. Natürlich bei Thomas, der eingestiegen ist und der es jetzt mit Spaß weiter betreibt und viele Themen hat, die vielleicht dem einen oder anderen zu hoch sind. Aber wir wollen ja nicht unbedingt nur für Lieschen Müller unsere Sendungen machen, sondern auch für Dr. Lieschen Müller. Und da ist er genau der Richtige dafür. Ich bedanke mich bei Udo Wenzek, der oft genug, ich bekomme es ja oft genug mit, sich mit irgendwelchen Leuten da rumkappeln muss, die überhaupt kein Verständnis haben, dass das, was sie wollen, nicht durchgesetzt wird, der immer freundlich, immer zuvorkommt, immer anständig ist, also ganz das Gegenteil von mir, deswegen macht ihr das auch und nicht ich. Ich bedanke mich bei Steffen Prey, der den Amazon Skill entwickelt hat und auch bedient und auch dafür sorgt, dass auch dieses Audio wieder für auf den Quasselbüchsen hörbar, anhörbar ist und der auch sonst immer mit Rat und Tat da ist, wenn er gebraucht wird und er muss nicht gerufen werden, er ist einfach so da. Danke. Ich bedanke mich bei Thomas Ritter, der nach wie vor den Job betreibt. Die Kommunikation ist komplett eingeschlafen. Früher hatten wir sehr oft Kontakt, aber in der letzten Zeit ist da nichts mehr. Ich habe erst heute erfahren, dass der Shop Pause macht. Das sind auch Informationen, die bekomme ich dann den Zuschauern und Zuhörern. Muss mal sehen, vielleicht können wir das mal wieder ein bisschen aktivieren. Auf jeden Fall betreibt er den Shop und wir bekommen von dem, was er da verkauft, unsere Provision, die uns wirklich viel hilft. Ja, das ist es gewesen. Ich hoffe, dass wir heute in einem Jahr uns genauso wieder treffen, mindestens genauso gesund, mindestens genauso zufrieden und vielleicht auch genauso lustig oder lustiger. Wenn es aber besser wird, habe ich auch nichts dagegen. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig haben und zwar für jede Sekunde in diesem Jahr und bis später und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.